Ja, sehr geehrter Herr Professor Boda, Herr Fürstner, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Parlamenten und meine Damen und Herren, Sie hatten gestern ja schon eine beeindruckende Abendveranstaltung, glaube ich. Ich hatte mit Henry Kissinger zum Beispiel auch telefoniert und ich glaube, Sie haben herausragende Preisträger auch nominiert. Ich bin ja nun schon seit 2005 regelmäßig bei Ihnen Gast und die Themen werden nicht weniger, über die wir sprechen. Wir haben in dieser Zeit eine Sache miteinander geschafft und Sie haben das vor allen Dingen getan, nämlich die Deutschlandstiftung Integration gegründet. Und deshalb möchte ich, bevor ich auf die Medienspezifika komme, ganz herzlich Dankeschön sagen dafür. Wir haben enge Kontakte miteinander und ich glaube, dass das Thema Integration ungefähr so wichtig ist für unser Land wie das Thema einer vernünftigen Medienregelung. Denn wenn wir uns den Bevölkerungsaufbau anschauen, wenn wir uns die demografischen Veränderungen anschauen und die Zahl der eingeschulten Kinder heute in den Ballungsgebieten, dann sehen wir, dass dort in vielen Städten schon Kinder, die schon mehr als 50% der Kinder einen Migrationshintergrund haben. Und wenn wir das Thema Sprache, Teilhabe nicht ganz oben auf die Tagesordnung setzen, dann wird uns das nicht gelingen und die Deutschlandstiftung Integration tut das. Herzlichen Dank dafür. Herr Professor Boda, wir sprechen seit geraumer Zeit eigentlich darüber, wie verändert die fortschreitende Digitalisierung die Medienwelt. Sie gehören zu den Ersten, die darauf hingewiesen haben, dass die Möglichkeiten der Informationstechnologie, das Internet insbesondere, den Stellenwert haben, den die Buchdruckkunst vor Jahrhunderten hatte. Und ich bin wie Sie davon überzeugt, dass die Art der Mediennutzung halt auch die Gesellschaft verändert. Wir sehen nach wie vor die Veränderungen noch nicht genau vor uns, aber wir ahnen, dass es eine gewaltige Dimension ist. Ich will vorweg sagen, das, was Sie sich wünschen, die Straßenverkehrsordnung für die Medienwelt, die kann halt nur auf Deutschland bezogen nicht erstellt werden. Dann wird sie jedenfalls nicht zufriedenstellen. Und das macht auch die Komplikation aus, eine Komplikation, der wir ja übrigens überall jetzt begegnen, ob das die Regelung der Finanzmärkte ist oder ob es eben die Regelungen in der Medienwelt sind. Und ich bin wie Sie der Meinung, dass wir ganz sicher nicht ohne Regeln auskommen werden. Aber ich weiß auch, wir hatten bei dem letzten G8-Treffen unter französischer Präsidentschaft die großen Internetgrößen dieser Erde von Google und Facebook und anderen eine Stunde zu Gast. Die Bereitschaft der dominanten Akteure, sich bestimmten Regelungen zu unterwerfen, hält sich in Grenzen. Das ist ja wahrscheinlich auch ein natürliches Verhalten, was dann aber wegen deren Wertschöpfungsbedeutung für die jeweiligen Länder, in denen sie ansässig sind, nicht gerade zu einer überbordenden Regulierungsfreude führt. Umso disproportionaler sind die Länder, in denen die Wertschöpfung nicht in dem Maße entsteht, umso regelungsfreudiger. Und gleichzeitig haben wir dann noch das Thema, dass wir auch eine auseinanderfallende Gesellschaft haben. Auf der einen Seite Menschen, die im Internet quasi zu Hause sind, die sich als die Digital Natives bezeichnen und sehr klar erklärt haben, dass die, die zu ihnen nicht gehören, halt Digital Migrants sind und dass die Digital Migrants halt, das würden wir sonst im Zusammenhang mit Integration nicht sagen, nicht integriert werden müssen, sondern dass die einfach nicht verstehen, was Sache ist. Und eine derart moralische Bewertung ist natürlich auch zu hinterfragen, denn ich akzeptiere, dass aus mir kein Digital Native mehr wird. Aber es bleibt immer noch so, dass natürlich die Gesellschaft miteinander darüber sprechen muss. Was sind die Erwartungen an das Internet? Und ich glaube, dass das Thema Transparenz, das jetzt ja von der Piratenpartei sehr klar in den Mittelpunkt gestellt wurde, eines ist, über das man sprechen kann. Aber ein völlig grenzenloser Raum wird auch nicht möglich sein. Dennoch werden die von der guten alten GEMA und anderen Dingen sprechen, auf Dauer mit den alten Herangehensweisen nicht durchkommen. So viel ist auch richtig. Das heißt, auch die Digital Migrants müssen ein hohes Maß an Beweglichkeit aufbringen, aber das gilt eben auch für die Digital Natives. So, nachdem ich das gesagt habe, sage ich, dass wir alle ja beeindruckt sind über die neuen Möglichkeiten, die das Internet uns gibt. Und so wie Professor Burda das schon gesagt hat, ja gerade auch die deutschen Zeitschriften und auch Zeitungen in bewundernswerter Weise sich dieses neuen Mediums bedient haben und deshalb auch die Chancen gesehen haben. Wir haben ja im Grunde zwei Dinge. Das eine ist die klassische Zeitschrift, die klassische Zeitung. Und immerhin können wir sagen, seit 1999, als noch nicht jeder wie selbstverständlich das Internet nutzte, ist die verkaufte Auflage von Publikumszeitschriften zwar heruntergegangen, aber lediglich um 10%. Und das wiederum zeigt auch, dass man nicht das Urprodukt zu schnell aufgeben sollte, sondern dass hier die Prognosen, die 1999 zum Teil sehr viel drastischer waren, doch auch nicht so dramatisch eingetroffen sind. Immer noch greifen 90% der 14- bis 69-Jährigen je regelmäßig zu einer Zeitschrift. Die meisten Menschen werden sowieso die dualen Nutzer sein, die beides machen. Und eine aktuelle Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach von Frau Professor Köcher wird ja Ihnen nachher auch nochmal detaillierte Ergebnisse vorstellen. Wir glauben seitens der Politik, dass die Fähigkeit zu lesen durch die Zeitschrift und die Zeitung durchaus gefördert wird und dass man deshalb die Lesefähigkeit weiter auch fördern sollte. Zeitschriften in der Schule, ein sehr erfolgreiches Projekt, erreicht immerhin 450.000 Kinder in 17.000 Schulen. Und 96% der Kinder zwischen 6 und 13 Jahren schauen sich gerne Zeitschriften an. Und leider haben wir, wir haben erfreulicherweise eine sehr vielfältige deutsche Verlagslandschaft. Aber wir wissen, dass die Lesefähigkeit für die Kinder leider nicht so ausgeprägt ist. Und das hat wieder sehr viel zu tun mit den Sprachkenntnissen. Und deshalb ist die Stiftung auch sehr gut bei Ihnen angesiedelt und ich möchte noch einmal Herrn Fürstner auch danken. Bildung ist unser großer Schwerpunkt und deshalb werden wir auch weiterhin gemeinsam in dieser Medienarbeit voranschreiten und vorangehen. Klassische Medien haben im Internet auch eine herausragende Bedeutung. Das ist etwas, was sich verändert hat durch die iPads und ähnliche Tablet-Computer haben wir die Möglichkeit, über die Applikationen, über die Apps in ganz anderer Weise auch die Zeitung als Produkt noch einmal zu verkaufen. Und da kommen wir dann genau an den Punkt, den Professor Burda ja auch beschrieben hat. Das sind natürlich kostenpflichtige Medieninhalte. Und die stehen in einer dramatischen Konkurrenz zu Gratisangeboten unterschiedlichster Art. Und einerseits fordern die Leserinnen und Leser Qualität und andererseits sind die Gratisangebote sehr klar sichtbar. Und deshalb sehe ich das Thema, habe es aber damit noch nicht gelöst. Das muss ich Ihnen auch ganz klar sagen. Wir können einiges tun. Was können wir tun? Wir können erst einmal im Wettbewerbsrecht, was von Ihnen ja auch angesprochen wurde, versuchen, Vereinfachungen vorzunehmen. Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt auch Vorschläge aus der Branche bekommen haben. Und deshalb werden wir hier auch versuchen, in dem Sinne das Wettbewerbsrecht umzusetzen. Wir sind uns mit den Verlegerverbänden und dem Bundesverband Presse Grosso einig, das Grosso-System muss erhalten bleiben. Ich hoffe, das ist in Ihrem Sinne. Und falls gerichtliche Auseinandersetzungen dazu führen, dass das Grosso-System gefährdet ist, sage ich Ihnen hierzu, dass wir dann die entsprechenden Handlungen vornehmen werden. Da müssen wir dann im Gespräch uns sozusagen austauschen. Was das Wettbewerbsrecht als solches mit im Zusammenhang mit der Pressefusion anbelangt, so stimme ich Ihnen zu, dass wir ein sehr antiglobales Kartellrecht haben, das auf die internationalen Verflechtungen keine Rücksicht nimmt. Das Beispiel der Häkelzeitung war sicherlich ein sehr zugespitztes, aber es bringt die Dinge im Grunde auf den Punkt. Und deshalb werden wir auch weiter darüber politisch mit Ihnen sprechen, wie wir hier handeln können. Die Vorbereitung und Abstimmung für die 8. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen laufen noch. Es gibt also noch keine endgültigen Festlegungen. Aber einen zentralen Punkt, das darf ich Ihnen heute hier zusagen, wollen wir aufnehmen. Die sogenannte Aufgreifschwelle für Fusionen zwischen Verlagen soll erhöht werden. Dadurch erweitern sich die wirtschaftlichen Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten der Verlage. Ich kann auch verstehen, dass Sie zum Teil sagen, unsere Zeitabfolgen, in denen wir handeln, haben mit den Abläufen in der digitalen Welt und den Veränderungen ziemlich wenig zu tun. Das Medienkonzentrationsrecht allerdings liegt in der Gesetzgebungskompetenz der Länder. Und die Länder wiederum wissen durchaus, wie hilfreich es wäre, wenn sie nun so schnell wie möglich ihre Lösungsvorschläge präsentieren würden. Und ich glaube, es spricht viel dafür, dass die maßgeblichen Bestimmungen im Rundfunkstaatsvertrag der Länder künftig stärker als bisher medienübergreifende Konzentrationstendenzen berücksichtigen. Wenn ich von Wettbewerb spreche, dann kann ich auch die Konkurrenz zwischen Verlagen und Rundfunkveranstaltern im Internet nicht ausklammern. Ich habe dazu neulich schon bei den Zeitungen etwas gesagt. Ich glaube, es ist unbestritten, dass wir einen zukunftsfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Dazu braucht es auch angemessene Entwicklungsmöglichkeiten. Aber das darf nicht zu einer völligen Verzerrung zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen führen. Und deshalb glaube ich, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sollten sich in ihren Telemedienangeboten und Smartphone-Applikationen auf Bewegtbilder und Audio-Streams konzentrieren und die Texte reduzieren, denn die sind ja auch nicht das Kerngeschäft, das man sozusagen beim Fernsehen zum Beispiel sich anschaut. Und ich glaube auch, die Nutzer von diesen Applikationen sind vorrangig daran interessiert, Bewegtbilder zu sehen. Und deshalb, glaube ich, sollten wir in diese Richtung weiterarbeiten. Für viele Verlage ist heute eine Kombination von Print- und Online-Angeboten geradezu unverzichtbar. Und deshalb zwei Aspekte, die auch hier bei Ihnen schon angeklungen sind. Einmal die Datenübertragung im Internet frei von Diskriminierung und zweitens der Schutz des geistigen Eigentums. Netzneutralität ist das Stichwort für die Datenübertragung. Wir haben im Rahmen der laufenden Novellierung des Telekommunikationsgesetzes Regelungen auf den Weg gebracht, die den bereits bestehenden Schutz der Netzneutralität noch einmal weiter ausbauen. Wir behalten die Entwicklung im Auge und werden schauen, dass das möglichst umfassend auch realisiert werden kann. Allerdings sind die Dinge permanent im Fluss und deshalb ist hier auch das ständige Gespräch notwendig. Was den Schutz geistigen Eigentums anbelangt, so machen Ihnen natürlich die Dienste von sogenannten Nachrichtenaggregatoren, jeder kennt das zum Beispiel von Google, erheblich zu schaffen, weil die Geschäftsmodelle schlicht und ergreifend auf der Ausnutzung fremder verlegerischer Leistungen beruhen. Man kann das ganz einfach so sagen. Und es ist eine Schutzlücke im geltenden Urheberrecht, weil man früher das sich so nicht vorstellen könnte. Und denn das Urheberrecht sieht für Verleger kein eigenständiges Recht bisher zum Schutz ihrer Leistungen vor. Insofern ist die Forderung nach einem Leistungsschutzrecht für Presseverleger sehr verständlich. Ich habe nach meinem Auftritt bei den Zeitungen deutlich gemacht oder mit der Justizministerin noch einmal gesprochen, das Leistungsschutzrecht ist weit ausgearbeitet. Allerdings, und das ist nicht nur der Druck der sogenannten Interessenten auf den Gesetzgeber, sondern der Druck auf das Parlament kommt auch aus dem Parlament selbst, weil natürlich wir inzwischen auch viele haben, die sehr viel stärker den Interessen des Netzes zugeneigt sind als den Interessen des klassischen Urheberrechts. Das heißt, die Linie der Akzeptanz von einem solchen Leistungsschutzrechtsgesetz geht nicht nur außen irgendwo durch die Gesellschaft, sondern inzwischen auch mitten durch noch nicht ganz mitten, aber jedenfalls durch das Parlament. Und es ist ein wachsender Teil von Menschen, die so weit dem Netz verpflichtet sind, dass sie hier erhebliche Bedenken gegen jede Art von Rechtsetzung haben und Einschränkung des Freiraums. Und umso wichtiger wäre natürlich, dass wir mindestens auf der europäischen Ebene, aber eben auch möglichst international zu ähnlichen Möglichkeiten kommen. Ich sage aber, es ist unsere Absicht, das Leistungsschutzrecht für Presseverleger zu verabschieden. Und ich sage hinzu, auch das wird nicht alle Probleme lösen. Denn auch Sie werden, und das wissen Sie ja auch, immer wieder Ihre eigenen Geschäftsmodelle weiterentwickeln müssen. Und ich kann ja nur sagen aus den letzten Jahren, dass Sie das auch immer wieder getan haben. Aber eine minimale Absicherung ist schon notwendig. In einem härter werdenden publizistischen und wirtschaftlichen Wettbewerb muss natürlich, wenn Sie existieren wollen, immer wieder Geld verdient werden. Und deshalb ist das Anzeigengeschäft auch eines, das die Refinanzierung natürlich weiter sehr stark ermöglicht. Hier ist es in der Tat, Sie haben es gesagt, Google gelungen, einen erheblichen Werbemarkt zu akquirieren. Und ich glaube, wir brauchen auf der einen Seite Werberegulierung, Trennung von redaktionellen Inhalten und Werbung, bleibt auch im Internetzeitalter unverzichtbar, vor allen Dingen auch in sensiblen Bereichen, wie bei Werbung, die an Kinder gerichtet ist im Online-Bereich. Und wir sagen allerdings, hier wollen wir vor allen Dingen auch auf die Selbstkontrolle der Medien setzen. Und ich bedanke mich auch für alle Anstrengungen in diesem Bereich. Es gilt auch das, was ich schon öfter gesagt habe. Wir sind nach wie vor gegen Werbeverbote. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass alle Marktpartner ihrer Verantwortung gerecht werden. Aber eine immer weitere Einschränkung des Werbemarkts, die nicht auf den mündigen Bürger setzt, ist eigentlich anachronistisch, weil diesem Bürger ja durch das Internet viel mehr zugänglich ist, als jemals für ihn zugänglich war. Und insofern glaube ich, kann man durch Werbebeschränkungen nun überhaupt nichts erreichen, im Gegenteil. Da die Werbebeschränkungen, wie Sie wissen, inzwischen auf europäischer Ebene geregelt werden, werden wir uns mit unseren europäischen Partnern hier auch immer wieder gegen neue, sachlich nicht zwingend gebotene Werbebeschränkungen wenden. Da können Sie auf die Bundesregierung setzen. Meine Damen und Herren, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mögen sich verändern, die Gewohnheiten der Mediennutzer mögen sich verändern. Eines aber bleibt unverändert. Die Medienbranche ist nicht irgendein Gewerbe, sondern sie erfüllt in und für unsere Demokratie natürlich eine unglaublich wichtige, eine unverzichtbare öffentliche Aufgabe. Sie als Verleger haben deshalb eine hohe Verantwortung und Sie als Verleger nehmen diese hohe Verantwortung auch wahr. Und deshalb möchte ich sagen, ich möchte Ihnen genau dafür auch ein herzliches Dankeschön sagen. Unsere Gesellschaft, wie Sie es gesagt haben, Herr Burda, wird sich verändern. Umso mehr wird es notwendig sein, den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft auf eine bestimmte Art und Weise auch für die Zukunft zu erhalten. Und dabei ist Ihr Zugang, der Zugang Ihres Verbandes im Zeitschriftenbereich, wie ich finde, beispielhaft. Neue Technologien nicht bekämpfen, sondern sich auf sie einlassen, mit ihnen arbeiten, aber dann natürlich auch mit der Kenntnis dieses neuen Marktes Regulierungen einzufordern. Versprechen kann ich, dass wir national vieles tun werden, was Ihre Straßenverkehrsordnung auch in Zukunft etwas verbessert. Dass das alles international die gleiche Straßenverkehrsordnung wird, daran werde ich noch ein wenig länger arbeiten müssen. Das haben Sie vielleicht aber auch nicht anders erwartet. Ich finde nur, es gehört zur Ehrlichkeit dazu. Denn, und da kommt meine Bitte an Sie, auch Sie müssen im Disput mit Ihren internationalen Kollegen darauf hinweisen, dass und sich verbünden, dass solche Regeln auch weltweit Schritt für Schritt entstehen. Und gehen Sie durchaus, und das tun Sie, glaube ich, aber auch ab und zu selbst in die Höhle des Löwen, in Anführungsstrichen, zu denen, die heute von sehr großen Märkten profitieren, weil sie sehr schnell dort drin waren, und werben Sie dafür, denn auch das ist die Erfahrung, wer sich auf den Wettbewerb nicht einlässt, ist eines Tages auch nicht mehr flexibel genug. Die, die heute ganz groß und ganz marktbeherrschend sind, das ist ja unsere gute deutsche Erfahrung, werden eines Tages nicht die Innovationskraft haben, das kann dauern, aber um immer wieder sich anzupassen. Und wir wissen, eine Vielfalt an Akteuren in einem Wirtschaftsraum hat immer die beste Chance, auf Dauer stabil und innovativ zu sein. Und deshalb war ja sicherlich eine der größten Leistungen von Ludwig Erhard gegen die großen Industrieverbände, das deutsche Kartellrecht zur Beschränkung des Wettbewerbs durchzusetzen und damit mittelständischen, mittleren und vielen Unternehmen eine Existenz zu ermöglichen. Und das muss unser Interesse auch in der Medienwelt sein. Und deshalb sind wir an dieser Stelle Verbündete. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit.